Heute haben wir das Thema, die Hanna hat es so schön eingeführt, Gott ist ein DJ oder Gott ist und bleibt ein DJ. Ich sage dir nachher noch, warum wir so ein bisschen ein grooviges Thema gewählt haben heute. Aber zuerst einmal eine Umfrage. Wer von euch hat gern Fisch? Also zum Essen. Wer hat gern Fisch? Sind doch viele. Wer hat nicht gern Fisch? Hey, ein wenig, hä? Zwei Hände, krass. Also Fisch kannst du eigentlich bringen bei uns an der Bar, Christian. Das kommt da an, oder? Ich muss sagen, ich habe einen Turnaround gemacht in meinem Leben. Ich habe eine Umkehr gemacht. Ich habe als Kind überhaupt nicht gerne Fisch gehabt. Und ich glaube, es liegt daran, wenn es bei uns Fisch gibt. Ich bin ja eher einfach aufgewachsen für Schweizer Verhältnis. Dann hat es wirklich den tiefen Gefühl Fisch gegeben, wo für 1 Franken 80 Kilo kaufen konnte. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Und das hat an mich so geschmeckt, wenn ich schon reingekommen bin, von der Schule die Tür aufmache und der Fischgeschmack hat mich erschlagen. Und ich habe es so grusig gefunden. Und ich habe immer gedacht, hey, Fisch, das ist so etwas Grusiges. Und ich habe natürlich auch im Restaurant, wenn ich grösser geworden bin, nie Fisch bestellt. Und wenn ich eingeladen worden bin zum Essen, immer gehofft, hoffentlich gibt es keinen Fisch. Und dann habe ich viele andere, die ich auch nicht gerne habe. Das ist auch ein bisschen mein Problem, oder? Und dann bin ich in Albanien gewesen. Mein Vater hat dort ein paar Leute betreut, Christen, die ein Hotel gebaut haben, ein christliches Hotel. Und hat immer wieder Reisen gemacht auf Albanien. Und ich bin zweimal mit. Und einmal sind wir so in einem Restaurant gesessen, direkt am Meer. Und Albanien, das wissen viele nicht, das hat eine wunderschöne Küste. Und wir sind am Meer und es gibt Fisch. Und ich habe gedacht, oh Mist, jetzt bist du an so einem schönen Platz und jetzt musst du so etwas Grusiges essen, das matcht irgendwie nicht miteinander. Und dann habe ich den Fisch angefangen zu essen und weisst du was? Der Fisch war richtig fein. Hey, der ist gut gewesen. Ich habe das erste Mal gemerkt, hey, Fisch wäre ja fein. Er muss einfach frisch sein. Er darf nicht 3 Jahre in der Tiefgefrierung sein voraus. Muss mehr als 1,80 Franken kosten, das Kilo. Und dann ist Fisch richtig fein. Und in dem Moment, manchmal macht Rebecca Fisch, nicht mega oft. Oder wir haben sonst noch immer Fisch. Hey, das ist so ein bisschen Fisch mit gutem Gewürz, mit so Cherry-Tomaten oben drauf und so. Es kann so etwas fein sein. Genau. Und heute geht es um ein Thema. Und es geht heute eben viel um Fisch. Und ich habe gedacht, ich steige ein mit dem Thema Fisch, weil das ist so etwas, was uns heute den ganzen Morgen wird begleiten, das Thema Fisch. Genau, warum das Thema Gott ist ein DJ oder Gott ist und bleibt ein DJ? Kannst du mal ein Foto bringen, Willi, vom DJ? Bist du vielleicht auch mal im Ausgang gewesen, vor vielen Jahren, wo du noch jung warst? Oder du bist noch jung und gehst in den Ausgang und dann gibt es doch amigs den DJ, oder? Und ich habe es immer so ein bewundert, die DJs, weil die haben so viele Knöpfe, oder? Die tun immer irgendetwas so, da ein bisschen etwas, da und oder? Und am Schluss kommt ein guter Sound raus. Oder auch nicht. Also es kann ein guter Sound sein, es kann ein schlechter Sound sein, aber ein guter DJ, der bewegt immer irgendetwas und so. Ich bin Militär, da hatte so ein Kompaniekalb. Es gibt ja jedem Militär, wo du bist, gibt es immer ein Kompaniekalb, oder? Das ist einfach einer, für den sind alle mega dankbar, außer die Vorgesetzten. Und der ist immer so kommt, am Morgen ist so ein Anfang und so. Hat immer so der DJ nachher gespielt. Mega witzig, oder? Wir sind immer eingestiegen mit DJ-Musik, die er aus seinem Maul rausgemacht hat und mit entsprechenden Bewegungen. Ein gebürtiger Türk, also ein mega lustiger Typ. Genau, und Gott ist ein DJ, oder? Für mich so die Übertragung ist, er trägt oft so ein bisschen die richtigen Knöpfe in unserem Leben. Also wenn wir vielleicht manchmal nicht verstehen, warum trägt der DJ den Knopf, warum macht er da Bewegung oder da, Gott bringt das zusammen. Und wir haben die Serie «Fresh erweckt Leben». Und wir haben dir in den letzten 5 Wochen ganz viele Schlüssel mitgegeben, wie du kannst erweckt leben. Und was bedeutet erweckt Leben? Erweckt Leben bedeutet ein Leben mit Begeisterung und Freude. Alles im Leben macht mehr Spass, wenn du ein Feuer hast für etwas. Wenn du für die Ehe ein Feuer hast, für deinen Partner, macht es mehr Spass, als wenn du keins hast. Wenn du arbeiten mit einem Feuer, mit einer Leidenschaft, macht es mehr Spass. Wenn du shootest oder was auch immer du für ein Hobby hast, alles macht mehr Freude, wenn du so ein innerliches Feuer hast. Und um das geht es beim erweckten Leben, dass unsere Herzen dafür brennen für Jesus. Und wir haben dir einige Schlüssel mitgegeben in den letzten Wochen, aber der Abschlussmessage soll wirklich sein, schlussendlich sind es nicht mehr, was wir machen, sondern Gott. Wir können sehr wohl unsere Herzen öffnen, aber Gott ist der DJ. Auch wenn wir in die Erweckungsgeschichte zurückschauen, und ich lese im Moment Bücher, Biografien von dieser Erweckungsgeschichte, dann merken wir, es war immer Gott der DJ gewesen. Manchmal ist lange nichts passiert, oder wenige Menschen sind zum Glauben gekommen, die Kirchen sind klein geblieben, aber die Leiter vor Ort, die Leute vor Ort haben gebetet. Und dann ist eine nächste Generation gekommen, plötzlich hat sich das gelöst. Weil Gott ist und bleibt der DJ. 400 vor Christus ist das letzte Buch geschrieben worden vom Alten Testament. Und dann hat Gott 400 Jahre geschwiegen, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Er kennt das Timing, er ist und bleibt der DJ. Und auch wenn du vielleicht trotz viel Bemühungen, trotz Hingabe, manchmal so in einer Wüstenzeit bist, dann kann das auch daran liegen, dass Gott einfach ein Timing hat für dein Leben. Und er weiss, welche Knöpfe er wann muss drüllen. Genau, wir möchten, wie wir es meistens gemacht in dieser Serie, einfach ein Bible-Study machen. Wir gehen heute durch 13 Verse durch. Und zwar gehen wir in Johannes Kapitel 21. Ich lese euch die ersten 3 Verse vor und dann gebe ich euch ein paar Rahmenbedingungen, weil es ist nämlich ein höchst interessantes Kapitel. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon, Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Das Johannes 21 ist vielleicht das umstrittenste Kapitel vom Neuen Testament. Warum? Der See Tiberias ist 120 Kilometer entfernt von Jerusalem. In allen anderen Evangelien wird irgendwo impliziert, dass die Jünger die 40 Tage nach der Auferstehung von Jesus bis zur Himmelfahrt in Jerusalem geblieben sind. Im Lukas befiehlt Jesus ausdrücklich, bleibet in Jerusalem. Und trotzdem treffen wir da plötzlich 7 Jünger am See Tiberius an. Und man fragt sich, was machen die dort? Ich meine, 120 Kilometer, das sind für fitte junge Männer, sind das 4 Tagesreisen. Hier 4 Tagesreisen zurück, also mindestens 8 Tage. Ich selber war an einer Pilgerreise vor 3,5 Jahren. 30 Kilometer, wenn du fit bist, das geht gut. Vielleicht, wenn du sehr fit bist, schaffst du auch 40 Kilometer an einem Tag, aber es ist ja heiß. Und die 120 Kilometer, die sind ja Luftlinie. Also mit ein bisschen Umweg, wo man laufen muss, sind sicher noch deutlich mehr. Und Theologen haben gesagt, was ist da los? Woher kommt die Idee und wie landen die plötzlich an dem See Tiberias? Die hätten doch in Jerusalem bleiben sollen. Natürlich wissen wir es schlussendlich nicht, aber ich glaube, dass die Bibel das inspirierte Wort von Gott ist und dass auch das Wahrheit ist. Vielleicht hat der Petrus in diesen 40 Tagen gedacht, hey, ich besuche wieder mal meine Familie. Vielleicht hat es zu wenig Fisch in Jerusalem und gedacht, wir müssen wieder mal ein bisschen Essen organisieren. Aber aus irgendeinem Grund haben die 7 Jünger, die 120 Kilometer unter die Füße genommen und sind entgegen am Befehl von Jesus, oder der Befehl ist erst später gekommen, das wissen wir auch nicht, sind zu dem See Tiberias. Das ist der gleiche See, wo wir auch als See Genezareth kennen. Namen werden aufgezählt, es ist der Simon Petrus, es ist der Thomas, der Zweifler, sind die 2 Söhne von Zebedäus, Johannes und Jakobus. Und dann sind es noch 3 Jünger, die nicht zu den 12 Jüngern gehört haben. Jesus hatte 12 Jünger, aber er hatte auch viel mehr Jünger. Das sehen wir ja dann auch an Pfingsten, wo heisst, dass 120 Jünger in verschiedenen Sprachen predigt hat. Das sind sonst Nachfolger gewesen. Einer, der Nathanael aus Kana, der ist bereits eingeführt worden, der wird in den Evangelien erwähnt. Und die anderen 2 werden nicht erwähnt. Und darum nennt sie Johannes einfach und noch 2 andere Jünger. Weil er wahrscheinlich denkt, es geht jetzt in dieser Geschichte nicht darum, wie die 2 Jünger auch noch geheißen und woher die kommen. Also die 7. sind sie dort. Und der Simon Petrus sagt, ich gehe fischen. Das, auch das kann man so zweiseitig interpretieren. Man kann sagen, gut, er hat einfach Hunger gehabt, ist fischen. Oder die anderen, die sagen, hey, seine Enttäuschung ab der gescheiterten Mission von Jesus ist so gross, dass er zurückgewechselt ist in seinen natürlichen Beruf. Also ich gehe fischen, heisst, hey, ich verlasse meine Mission als Menschenfischer und gehe zurück in meine natürliche Mission als Fischer. Dem widersprechen würde ein bisschen die Einleitung, was heisst, dass Jesus sich ihnen bereits einmal gezeigt hat. Also sie haben zu diesem Zeitpunkt ja gewusst, dass Jesus verstanden ist. Aber vielleicht ist auch der Frust von Petrus über sein Verlügen an Jesus, er hat ja 3-mal verlügnet, so gross gewesen, dass er gesagt hat, okay, Geschichte geht weiter, aber ohne mich. Ich werde wieder Fischer, ich gehe zurück auf Fischen. Und wie es immer ist bei Leader, der Petrus war der Leader, der natürliche Leader dieser Gruppe, wenn der Leader geht, dann folgen andere. Nicht alle, aber 6 weitere sind mitgekommen. Die Juden fischen in der Nacht aus einem einfachen Grund, weil am Tag sind die Fische nicht an der Oberfläche. Weil wenn die Sonne so drin scheint, die Fische ziehen sie in die Dunkelheit und dann können sie mit ihren Netzen nichts fangen. Also fischt man in der Nacht, wenn es dunkel ist und die Fische an die Oberfläche kommen. Und es ist sehr frustrierend, sie haben nichts gefangen. Und wenn wir jetzt die nächsten 13 Verse anschauen, wirst du sehen, da kommt immer wieder Geschichten, die die Jünger bereits erlebt haben, kommen hier rein. Da kommen mehrere Geschichten, eine Geschichte zusammen, die die Jünger bereits erlebt haben. Und das kennen wir doch auch schon, was eines Tages plötzlich geheißen hat, Jesus ist ihnen begegnet, die Jünger haben nichts gefangen und dann sagt Jesus, geht raus und tünt die Netze dort auswerfen und dann sind die Netze voll gewesen. Also es fährt wieder gleich an, es ist so ein Backflash in eine alte Geschichte. Die Jünger sind die ganze Nacht wach und wahrscheinlich gibt es nichts Frustrierendes für einen Fischer, als eine ganze Nacht fischen und am Schluss hast du nicht einen einzigen Fisch in deinem Netz. Das muss traurig sein, oder? Und dann heisst es im Vers 4, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Also es tönt so ein bisschen nach Frust, oder? Jesus steht da und sagt, hey, habt ihr ein bisschen Fisch? Warum haben sie es nicht erkannt? Die haben ihn vermutlich nicht erwartet, am See Genezareth. Der ist doch in Jerusalem. Was macht er jetzt plötzlich 120 Kilometer im Norden? Das wäre eine Überraschung. Also, sie sehen einen fremden Mann, sind dann relativ weit weg vom Ufer. Und dann ruft jemand Fisch. So in dem Sinne, ich habe nichts zu essen, hat jemand ein paar Fische für mich. Dort hat man offensichtlich Fisch zum Morgen gegessen. Auch das kann man machen. Und die Antwort, er war jetzt nicht besonders freundlich gewesen, nein, es tut uns leid und kommt doch morgen wieder. So, nein, haben wir nicht. Frustriert. Nicht geschlafen eine ganze Nacht, wir haben keinen Fisch, also hau ab, lass uns in Ruhe, wir haben mit unseren eigenen Problemen zu kämpfen. Und jetzt kommt der Vers 6. Und jetzt kommt die Wiederholung von dieser Geschichte, die wir schon mal hatten in den Evangelien. Werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Also rechts wäre da. He. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Ich finde, ich liebe die Verse, weil Jesus zeigt sich seinen Jüngern nicht mit Wort. Er sagt, kommt zu ihnen und sagt, hey, ich bin voll Jesus. Sie sagen, ah, cool. Sondern er wiederholt die Geschichte. Mit dieser Geschichte hat mal alles angefangen. Die haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, rührt jetzt nochmal auf und sie fangen mega viel Fisch. Und dann geht der Petrus vor Jesus auf die Knie und sagt, du bist zu heilig, geh weg von da. Das ist an Petrus seine erste Begegnung mit Jesus. Oder nicht seine erste, aber seine zweite. Jesus hat ihn schon vorbereitet, aber seine erste, die so richtig ein Wunder von seinen Augen vollführt worden ist, von der er gemerkt hat, hey, das ist ein grösserer Mensch als einfach ein normaler Mensch. Aber dann schon gewusst, dass er der Sohn von Gott ist, weiss ich nicht. Aber so seine erste Wunderbegegnung war. Und Jesus kommt nicht mit Wort, er wiederholt ein Wunder. Und die Netze sind so gross. Ich habe zwei Bilder mitgenommen, mega sehr simpel. Also so war es ohne Jesus und so war es mit Jesus. Das ist nicht so kompliziert, oder? Und erweckt Leben ist eben die Frage, oder? Willst du es so? Nochmal das erste Bild, Willi. Oder willst du es so? Also ich würde lieber fürs zweite gehen, oder? Weil ich möchte ja ein Feuer, eine Flamme, ich möchte etwas mit Gott erleben und ich möchte auch Frucht bringen für Gott. Ohne Jesus leere Netz, mit Jesus volle Netz. Simpel, oder? Und dann geht es weiter im Vers 7. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, so schreibt immer Johannes über sich selber, ist so bescheiden, dass er nicht traut, seinen eigenen Namen auszusprechen, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, jetzt kommt auch ein lustiger Vers, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Das ist alles, was ich meinen Kindern immer sage, bevor sie ins Wasser gehen, ziehen bitte noch einen Pulli an und dann könnt ihr reingumpen, oder? Das ist ja logisch, gell? Also Jesus hat, im Griechischen steht sogar nackt, er sagt nackt gewesen, aber mit nackt ist natürlich nicht gemeint, dass er viel Blut war, sondern einfach in der Unterwäsche, in der Unterkleider, die haben ja Haare geschaffen. Und wenn er Jesus sieht, und Johannes begreift das erst, Johannes war so der Intimitätsjünger, der so ganz tiefe Beziehung hatte zu Jesus, und der Petrus war oft mehr der Macher gewesen, sagt Johannes, es ist unser Herr. Und der Petrus in seiner Liebe, in seiner Begeisterung, in seiner Hingabe, wirft irgendwie total unlogisch sein Übergewand über, wie wenn er nicht getrauen würde, vor Jesus in der Unterwäsche zu stehen, und kommt mit dem Übergewand ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Der Petrus war der grosse Verlierer von der ganzen Kreuzigungsgeschichte. Er ist der, der Jesus verleugnet hat. Ich meine, alle sind davon gesprungen. Johannes war der einzige Jünger unter dem Kreuz, hat dort noch ein bisschen Mut bewiesen, aber alle sind davon gesprungen. Aber niemand hat Jesus verleugnet, außer der Petrus. Wir reden hier vom ganz grossen Verlierer. Und jetzt kommt der Moment, wo der Petrus Jesus sieht und eine Liebe explodiert in seinem Herz. Eine Hingabe explodiert in seinem Herz. Und er schwimmt so schnell er kann mit zu Jesus. Er wartet nicht einmal aufs Schiff, sie rudern, könnt ihr zurückrudern. Und natürlich haben es die anderen auch gemacht, aber er schwimmt so schnell, wie er kann. Und das liebe ich an dieser Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt von der heutigen Message. Gott ist und bleibt der DJ. Er hat dein Leben in der Hand. Er gibt Erweckung. Er erweckt dein Leben, aber du darfst dich ihm hingeben. Hingabe, das ist der Punkt. Und der Petrus, der hat die Hingabe gelebt. Trotz all seinen Fehlern, trotz seinem Versagen. Wo der Johannes sagt, ich sehe den Herr, kann der Petrus nicht anders als ins Wasser reingumpen. Es ist die volle Hingabe. Ich habe es ein bisschen erwähnt, ich lese im Moment wieder die Bücher durch, Gottes Generäle. Zwischen ist das 5. Band rausgekommen, kann ich sehr empfehlen. Habe ich übrigens im App diese Woche als Empfehlung reingeschrieben. Also noch kurze Werbung für das ISF Zentralschweiz App. Genau, und das sind immer so auf 50 Seiten, etwa 30 bis 50 Seiten sind so Kurzbiografien von Gottesfrauen und Gottesmännern, so ab dem 17. Jahrhundert bis heute. Gewisse gehen sogar noch ein bisschen weiter zurück, sagen wir 15. Jahrhundert bis heute. Und es sind Männer und Frauen, die ganz viel bewegt haben für Gott. Und eben vor ein paar Monaten ist das 5. Band rausgekommen. Und ich bin der Helena gekauft, ein Books & More, by the way, mit Missionaren, mega inspirierend. Und was mich so packt an diesen Büchern ist, hey, das sind nicht immer mega fähige Leute. Teilweise sind es Leute, die sind mega kränklich gewesen. Missionare, die auf Indien sind, obwohl sie total krank gewesen sind, immer wieder wochenlang, manchmal monatelang Fieber hatten, kaum überlebt haben, haben sie ihr Leben hingegeben. Das sind nicht mega sieben Siechen gewesen. Aber die Hingabe, die sie hatten, habe ich gedacht, wow, die haben alles hingegeben. Ich habe dir ja letzte Woche von Francis Asbury erzählt, von dem Mann, der zu allen Siedlern gegangen ist in den USA, in die entlegensten Gebiete. Und ich habe dir das erzählt wegen seinem Umgang mit dem Ross. Aber ich lese dir heute noch ein bisschen zu, was der Mann für eine Hingabe hatte. Das Leben in der Wildnis war unbarmherzig. Grosse Teile von Francis' Tagebuch bestehen aus Schilderungen seines Alltags. Wölfe stellten ihm nach. Er wurde von Hagelkörnern bombardiert. Flehe und Zecken nagten an seinem Fleisch und Sommersonne sowie die Winterstürme setzten ihm gewaltig zu. Sein Essen war sehr einfach, häufig aß er nichts weiter als Brot. Aber er schreibt, dass er nichtsdestotrotz immer weiter ritt, sich an der Gemeinschaft mit Gott freute und ihm vertraute, dass er ihn am Leben erhalten würde. Seine Nächte entsprachen sehr selten auch nur dem Aufenthalt in einem bescheidenen Gasthaus. Francis hatte eine Abneigung dagegen, sein Geld für Essen und Übernachtungen auszugeben. Daher schlief er überall, wo es sich ihm die Gelegenheit bot. Er war häufig mit einem Begleiter unterwegs und musste daher Raum für zwei Personen finden. Francis schrieb von Fledermäusen, die durch Löcher ins Dach zu ihm krochen, während er schlief. Er teilte sich mit Hunden, Katzen und sogar Schweinen einen Raum. Und einmal hielt er ein Bett, das er sich mit zwei Fremden teilen musste. Eine Tagebuchaufzeichnung enthält die Beschreibung der Zustände in einem Haus, in dem man den Müll auf dem Fußboden mit einer Schaufel hätte entfernen müssen. Häufig schlief er auf dem Boden, der nur mit einem Hirschfell bedeckt war, in dem sich die Flöhe tummelten. Einmal entkam er nur knapp einem brennenden Bett, das sich entzündet hatte, weil er es zu nah ins Feuer gerückt hatte. Manchmal erhielten Francis und sein Pferd nur dann etwas zu essen, wenn er Geld hatte, um dafür zu bezahlen, oder sein Gastgeber etwas übrig hatte. Die Frauen und Männer, die verbinden eins. Die haben eine Hingabe. Es ist die Leidenschaft, die uns der Petrus da zeigt, wo Johannes sagt, das ist der Herr, springt er ins Wasser. Und das Lesen von diesen Generälen Gottes, das ich dir sehr empfehlen kann, das hat meine Leidenschaft wieder neu erweckt, meine Hingabe. Einfach zu sagen, hey, was der Francis Asbury gemacht hat, ich könnte das nicht zwei Wochen neben Zoo schlafen, mit Hühnern oder mit Hunden, mit drei Fremden in einem Bett. Also ist jetzt auch nicht so attraktiv für mich. Denn man sagt, er hat nicht mal eine Wohnung gehabt. Er war immer auf Reisen, er hat keine Wohnung gehabt. dass sein ganzes Hab und Gut in eine Tasche, in eine Satteltasche von seinem Ross rein mögen. Und er hat das nicht ein Jahr gemacht. So ein bisschen Wildnis-Backpacker-Australien-Trip. Der hat das 50 Jahre gemacht. Mit einer Leidenschaft. Und das ist nur möglich mit einer Hingabe und einer Leidenschaft für Jesus. Und bevor wir das Thema vertiefen, möchte ich zu einem Interview kommen. Johnny, du kannst uns vielleicht mal einen Sessel bringen. Und zwar mit einer Person, die ihr natürlich schon gut kennt, aber wo wir das Thema vertiefen möchten. Und das ist unsere Worship-Leiterin Magdalena. Geben wir doch einen Applaus. Oh genau, du bräuchtest noch das Mikrofon. He? Hey, super, der Johnny bringt gerade noch Sessel. Hey, genau, du machst das sehr gut. Wir haben ja gestern Crossfit gemacht, gell? Ich bin so richtig gestärkt. Super. Genau, Magdalena, du bist ja eben bei uns zuständig für den Bereich Worship und Hingabe kann man auf verschiedene Arten ausdrücken, oder? Aber eine Art, wie wir sicher gerade in der ICF-Kultur von ganzem Herzen ausdrücken, ist mit Worship, indem wir Gott anbeten mit Lieder. Und wie hilft dir der Worship, so deine Hingabe zu Gott immer wieder zu erneuern?
Ja, ich würde sagen, für mich ist wie Worship ist so im Herzstück ist es einfach echt sein vor Gott und vor ihn zu kommen und ihn anzukennen, in dem Punkt, wo ich bin, einfach als der Gott, den er ist. Und er ist das gestern gewesen, heute und für immer und so ein bisschen an dem festzuhalten und wie zu merken, wenn ich das mache, dann werde ich ermutigt und will ich gerade so echt kann sein vor ihm. Ja, werde ich das dann auch, weil ich merke, wie er nimmt mich in dem an und ich glaube, das ist so eine Wechselwirkung irgendwie, aber ja.
Genau. Das merke ich dir ja auch an. Du bist wirklich nicht nur ein Worshipperin, der performt auf der Bühne. Du bist auch persönlich viel im Worship. Oder wenn wir im Office sind, dann Gebetsübung, was auch immer. Du bist wirklich eine Person, die das mega lebt. Und das schätzen wir mega. Und jetzt hast du schon vor einiger Zeit einmal kommuniziert, dass eigentlich unser Worship-Bereich ein bisschen knapp ist, oder? Also wir wünschen uns eigentlich noch viel mehr Musiker. Und erzähl uns doch, was hat sich entwickelt? Ist es immer noch so oder wie ist so der Stand im Moment?
Ja, also wir haben gleich zwei, drei Leute dürfen wieder dazu bekommen. Also meine Mutter, die wir schon einmal gehört haben, spielt Klavier. Nochmal jemand, der Klavier spielt. Auch Interesse, das noch oben ist. Also es ist etwas am Tun. Und wo ich wie, ja, es ist mega schön mit dem Team unterwegs zu sein. Und, genau. Aber es hat sicher noch Luft gegen oben, wirklich. Und ja, darum würden wir uns freuen, um noch ein paar mehr Leute, ja.
Genau, und wer darf sich denn bei dir melden? Also, bei mir ist es so, ich singe sehr gern, aber nicht so gut. Aber mit viel Leidenschaft.
Kannst du schon mal probieren?
Ich kann es mal probieren, genau. Also, wenn jetzt, eben, man sagt immer, wir suchen mehr Worshipper, mehr Musiker, mehr Sänger. Darf sich da jeder bei dir melden oder wer darf sich bei dir melden?
Ja, also, ich meine, was uns nicht möglich ist, ist, dass wir irgendwie, ich glaube, von Grund aus ein Instrument beibringen, aber ich glaube, das ist klar, also dort haben wir, das ist nicht die Kapazität, die ich habe oder die wir haben, aber ich würde sagen, ja, wenn du ein Instrument spielst, ich kann dir nicht so eine genaue Messlatte geben, aber wenn du merkst, hey, ich würde mich da gerne investieren, darfst du auf mich zukommen, auch wenn du nicht Musik studiert hast. genau, und auch wenn du ein bisschen nicht weißt, ja, längst oder längst nicht, ich meine, man kann es halt zusammen anschauen. Und ich also bin da mega offen, dass ihr auf mich zukommt und dass wir es auch einfach mal miteinander anschauen. Wenn du auch selber nicht weißt, ja, längt es oder längt es nicht, genau, dann können wir da wieder zusammen auf den Weg gehen, um das auch ein bisschen miteinander herauszufinden. Weil es ist, nicht jeder Spiel hat das gleiche Level, nicht jeder spielt gleich. Es ist einfach, ja, man muss manchmal einfach ausprobieren. Genau.
Ja gut, also wenn du unsicher bist, versuch es doch einfach mal, komm mal zu der Magdalena und du schaust dann mit der betreffenden Person an.
Auch wenn du sicher bist, komm mal, probier's.
Ah ja, dann, wenn du sicher bist, genau. yes, und eben, ihr habt auch ganz schön viel Gutes erlebt im Worship-Bereich. Ihr seid zum Beispiel in ein Weekend gegangen, gerade Anfang Januar. Und erzähl uns doch, was ist so im Moment für dich so ein Highlight, das du erlebst im Worship?
Also spezifisch ist wirklich das Weekend, das war schön, wir haben eine mega coole Gemeinschaft miteinander gehabt. Ja, einfach das Miteinander können zu spielen, mit das neue Lied, wo wir nachher, wir spielen das an auf Schaffee Raum heisst es genau, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann Sachen reinbringen und es bewegt und wir haben irgendwie starke Zeiten und manchmal kommen wir an unsere Grenzen als Team, komme ich an meine Grenzen, aber wir haben immer wieder Momente, auch da am Sonntag in der Probe oder an dem Weekend, wo wir einfach irgendwie eintauchen in Gottes Gegenwart. Und das ist das, was mich einfach zieht an dem. Und das ist ja das Herz, das ich auch will. Und ich glaube, so meine Vision ist nicht einfach gute Musik, sondern meine schlussendliche Vision ist wirklich so unsere Kirchenkultur. Und wo ich will, einfach sagen, Gott, ich gebe dir alles hin und ich vertraue darauf, dass du einfach Gott bist und treu wirst sein in meinem ganzen Weg und dass das wie etwas ist, was wir als Kirche einfach leben. Ja.
Hey, mega gut. Hey, danke vielmals, Magdalena, für deinen Einblick. Ja, geben wir doch nochmal einen Applaus. Danke. Ich schätze es auch mega, zum Beispiel an Ostern hast du schon ganz viele kreative Sachen auf die Beine gestellt. Auf das können wir uns sicher auch freuen und ich arbeite mega gerne mit dir zusammen. Genau, Mikrofon, du musst noch ein bisschen üben, aber das können wir dann noch. Nein, genau. Das ist wirklich super, danke vielmals, Magdalena. Hingabe hat ja verschiedene Möglichkeiten, wie du es ausdrücken kannst. Und wir haben eben gehört, einer ist sicher, indem man Gott anbetet. Und ich habe vorhin ein bisschen Witz gemacht und gesagt, ich singe ja viel und so, aber es ist eigentlich nicht so. Ich bin jetzt nicht der Worshipper von Grund auf und gleich merke ich auch, mich immer wieder zu zwingen oder zu überwinden. Also da mache ich es natürlich auch gerne am Sonntag, aber auch unter der Woche mal einen Worship-Song reinzutun, das hat für mich so viel Kraft. Ich bin der Typ, mich zieht jetzt immer zu der Bibel ganz automatisch. Ich bin so ein Lehrertyp, ich bin ein logisch denkender Typ. Aber dann merke ich immer wieder, hey, auch ein bisschen über den Gartenzaun rauszuschauen und zu sagen, hey, jetzt kommt mal so ein Song. Und dann singe ich den Song und dann merke ich auch, das schafft wirklich eine Begeisterung in mir, eine Hingabe. Und ich habe dir vorhin gesagt, vor dem Interview, ich habe die Bücher anfangen, Gottes Generäle, die 5 Bände. Und ich habe 3 Sachen gemerkt bei diesen erweckten Frauen und Männern, die mega unterschiedlich sind. Und gleich haben sie alle erlebt, wie Gott hat durch sie eine Erweckung bewirken können. Der erste Punkt, der unterschiedlich ist, sie haben ganz unterschiedliche Herkünfte gehabt. Beispielsweise gibt es einen Graf von Zinzendorf, der ganz wichtige die Herrnhuter-Bewegung, die Vorläufer der Brüdergemeinde, die weltweit eine Missionsbewegung ausgelöst haben. Das war ein Graf, das war ein steinreicher Graf. Der Franz von Assisi war der Sohn von einem steinreichen Kaufmann. Auf der anderen Seite ist auch ein Livingston, das ist der afrikanische Missionar, der Afrika so wie entdeckt hat, auch für Jesus, aber auch geografisch, 2-mal Goldmedaille gewonnen von der National Geographic Institute in London, weil er eben auch Karten zeichnet hat überall. Der ist mit 9 Geschwistern aufgewachsen in einer Einzimmerwohnung in England. Also du hast von ganz arm bis ganz reich, die Leute haben total unterschiedliche Herkunft. Sie haben auch ganz unterschiedliche Begabungen. Du hast zum Beispiel einen Calvin, wo ein Lehrer war. Der hat Bücher geschrieben, der hat gelesen, der hat einen Haufen Sprachen können. Ein eigentlich trockener Lehrer, aber mit mega viel Kraft drin, wenn er das Wort Gottes gelernt hat. Dann hast du einen Whitfield, einen George Whitfield, das war so ein begeisternder Redner. Da hast du vor 10'000 bis zu 30'000 Leuten reden ohne Mikrofon. Und mit Humor, und Gewürz, mit gutem Beispiel, modern. Das war sein Zugang. So unterschiedliche Begabungen hatten die Menschen gehabt. Sie hatten auch unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Die 2 modernsten, oder sage ich, neuesten Erweckungsprediger von der Neuzeit, der Reinhard Bonnke und der Billy Graham, die können ja unterschiedlicher fast nicht sein. Der Reinhard Bonnke hat evangelisiert mit Zeichen und Wunder. Er hat gesagt, jeder, der im Rollstuhl steht, soll aufstehen nach dieser Versammlung. Das war sein Ding. Blinde sollen sehen. Er hat gesagt, Zeichen und Wunder. Währenddem, der Billy Graham hat es mit dem Wort gemacht. Er hat geredet, er hat kein Wert gelegt auf Zeichen und Wunder. Er hat mit Wort gelehrt, er hat dafür mit X-Präsidenten Kontakt gehabt und so weiter. Er hat einen lehrmässigen Ansatz gehabt über die Verkündigung, während ein Bonnke mehr über die Kraftwirkungen. Und auch da merkt man so unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Herkünfte. Aber eine Gemeinsamkeit haben die Frauen und Männer alle. Und das ist die Hingabe. Und ich glaube, wenn wir glauben, dass Gott der DJ ist, dann braucht es von uns Hingabe. Und mit dieser Message haben wir eben die Serie enden, mit so einer Message von der Hingabe. Wir gehen noch ein paar Verse weiter. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Er denkt, das ist echt fies von Jesus. Und zuerst sagt, haben wir mir Fisch? Sie sagen nein. Und dann kommen sie an und er brötelt schon Fisch. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Humor von Jesus. Er hat ja Fisch schon gehabt. Oder so schön, der Mikrosack hinter seinem Rücken, haben noch ein paar Fisch für mich, oder? Und dann, wenn sie kommen, sagen, ja, du hast Fisch. Oh, sie sind schon brötelt, sind schon parat, oder? Und sie kommen da ans Ufer und kommen zu Jesus. Und dann heisst es im Vers 10, Und 11, bringt ein paar von den Fischen, vielleicht hat er gleich noch ein bisschen dazu gebraucht, hat vielleicht zu wenig für alle, die ihr eben gefangen habt, forderte er sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von grossen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Es ist interessant, oder, dass wir hier die Zahl haben, 153. Das ist ja so nicht typisch für die Evangelisten, dass sie jetzt so eine genaue Zahl nehmen. Warum gerade 153? Das kannst du mal googlen und du siehst die wildesten Theorien. Warum gerade 153? Wenn man Zahlen 1 bis 17 zusammenzählt, gibt das 153. Wenn man 1 hoch 3 nimmt, 5 hoch 3 und 3 hoch 3, also die drei Zahlen von 153, immer hoch 3, was für 3 Einigkeit steht, dann gibt es auch 153. Wenn man die Kapitel zusammenzählt, vom 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 3. Buch Mose und 4. Buch Mose, gibt es auch 153. Wenn man im hebräischen Alphabet, dort hast du ja Zahlen, im Hebräischen schreibst du ja auch mit Buchstaben. Also ein Buchstabe, zum Beispiel Alet, Bet, Gimel, das sind die drei ersten, das ist dann 1, 2 und 3, du hast einen Zahlenwert, oder? So wie im Römischen, im Latinischen auch mit dem V und dem X und so weiter. Und wenn man gut nimmt, also das Wort gut, dann ist der Zahlenwert von dem Wort gut 153. Dann könnte man sagen, das hat es extra gemacht, 153 Fische, weil es gute Fische waren. Genau. Der Hieronymus, so ein Kirchenvater von der ersten Zeit, hat geschrieben, zu dieser Zeit hat man in der Zoologie oder so in der Fischkunde, ist man davon ausgegangen, dass es 153 verschiedene Fischsorten gegeben hat. Und wie Jesus die Jünger gesagt hat, ihr seid Menschenfischer, hat er genau seine 153 verschiedene Fische fangen lassen. Das nehmen wir. Gut, Johnny hat entschieden, den nehmen wir. Gut, wir nehmen den, oder? Genau, ich habe da Haufen. Ich habe sogar einen Bericht gelesen von einem Physikprofessor. Und der hat immer am Anfang der Vorlesung hat er alle Leute gefragt, was ist eure Lieblingszahl, um ein bisschen Eisbrechen reinkommt. Dann haben die Leute gesagt, immer 7, 13 oder sie nehmen ihr Geburtsdatum für ihr Kind, 27, oder am 27. Mai Geburtstag. Und der hat eine Frau voller Überzeugung gesagt, 153. Und er hat dann aber nicht weiter nachgebohrt, aber von der Studie und ist dann heimgegangen und hat sich überlegt, wieso 153? Und dann ist ihm die Geschichte in den Sinn gekommen. Er dachte, die hat sicher 153 genommen wegen dieser Geschichte. Und dann hat er eine ganze Seite mathematisches Spiel gemacht, was er mit dieser Zahl machen kann. Und am Schluss schreibt er, es ist zwar eine spannende Zahl, aber ich sehe keine einzige Verbindung zum Fischfang von Petrus. Genau. Wie auch immer, es ist etwas spannend. Es sind viele gewesen, oder? Und meine, ich habe eben auch noch eine mathematische Gleichung aufgestellt zu diesen 153. Übertrifft jetzt jeder Physikprofessor. Ich behaupte, 153 ist grösser als 0. Ja, da, also. Das ist einfach, ich habe darüber nachgedacht. Ich sage, 153 ist grösser als 0. Und die Auslegung für mich ist, mit Jesus 153 Fisch, ohne Jesus 0 Fisch. Und das macht definitiv einen Unterschied für mein Leben. Weil wenn ich mich Jesus hingebe, wenn ich glaube, dass er mein DJ ist, der mein Leben im Griff hat, dann werde ich sehen, wie er mir 153 Fische gibt und nicht 0. Und vielleicht ist der Grund auch einfach das, dass Johannes denkt, ja, vielleicht irgendwann kommen da ein paar Schweizer, die haben keine Ahnung mehr, was ein volles Netz ist. Und die predigen dann von Millionen von Fischen oder von 20 Fischen. Und komm, ich gebe ihnen etwa eine Zahl mit, dass sie sich umgekehrt vorstellen können, was ein volles Fischernetz ist. 153, oder? Auf jeden Fall, es sind viel mehr Fische als 0. Und das ist der Punkt, oder? Und dann sagt Jesus, kommt her und isst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. In den letzten 3 Versen, die ich vorgelesen habe, ist 3-mal vorgekommen Brot und Fisch. Und an was erinnert Brot und Fisch? Es sind die 2 Vermehrungswunder, die Jesus gemacht hat. Einmal hat er 5'000 gespissen, einmal 4'000, einmal sind 12 Körbe mit Brot übrig geblieben, eine ist 7. Die Jünger haben 2 Vermehrungen, sie haben ganz viele Arten von Wunder erlebt. Viele Heilige, Dämonenaustreibungen, ein Sturm, der gestillt wurde, Totenverweckung, alles. Aber Vermehrungswunder haben sie 2 erlebt. Ja gut, Wasser in Wein, das ist mehr ein Transformationswunder, könnte man noch ein bisschen sagen, aber grundsätzlich 2 Vermehrungswunder. Und beides mal mit Brot und Fisch. Und in dieser Story, um was geht es da? Um Brot und um Fisch. Und Jesus führt ihnen eine Lektion vor. Und das ist eine Gegenstandslektion von höchster pädagogischer Brillanz. Er sagt ihnen, Wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr euch mir heimgebt, ihr werdet erleben, wie Gott eure Talente und eure Ressourcen vermehrt. Brot und Fisch, das war das Zeichen von diesen beiden Vermehrungswunder, die die Jünger erlebt haben. Es ist auch interessant, dass sie am liebsten jetzt gefragt, wer bist du? Aber sie haben es irgendwie gewusst. Das erinnert auch an den Petrus, der hier auf die Knie fällt und sagt, geh weg von mir, du bist heilig. Sie haben irgendetwas gespürt von dieser Heiligkeit Gottes. Und ich glaube, dass die Lektion, die sie dort gelernt haben, am See von Tiberius, die sieben Jünger, ist wirklich eine Lektion gewesen, die sie gebraucht haben für ihr Leben. Der Petrus als der grosse Leader, zusammen mit dem Paulus und dem Jakobus, könnte man sagen, von dieser ersten Kirche, hat dort etwas gelernt. Null Fisch ohne Jesus, 153 mit Jesus. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, werde ich merken, wie er das, was ich ihm zur Verfügung gebe, vermehren. Und das ist mir also aufgefallen, als ich eben die generelle Gottes gelesen habe. Es gibt auch mega gut ausgebildete, hochintelligente, aber es sind so ganz einfache, fast naive Menschen, die einfach gesagt haben, Gott legt mir Indien aufs Herz, ich gehe mal auf Indien. Und dann haben sie ein paar verlorene Mädchen gefunden, ausgestoßen auf der Straße, haben auf ein Waisenhaus bauen. Und am Schluss hat das Gott gesegnet und irgendwie sind es 10, 20 Waisenhäuser geworden. Und viele Mädchen, die zu Jesus gekommen sind, manchmal auch sehr naiv. Aber mit einer mega Hingabe und einem mega Herz für Jesus. Wir haben so Karten gemacht, die hast du im Eingang bekommen. Die hat Magdalena für uns designt. Und hinten drauf vorne siehst du eben nochmal den DJ. Und ich möchte jetzt unbedingt einmal so etwas zu dem schönen Plattenspieler noch sagen. Wir haben hier eigentlich einen Plattenspieler. Hier das ganze DJ-Pult haben wir jetzt nicht aufgegriffen oder auftrieben. Aber ich glaube, der Jesus macht aus dem, was du ihm zur Verfügung stellst, einfach die schönste Musik, das schönste Orchester. Und Magdalena wird auf die Bühne kommen und sie wird ein bisschen begleiten am Keyboard. Und du darfst hinten aufschreiben, ich hoffe, du hast einen Kugelschreiber dabei. Oder wir haben noch, gell, beim Welcome-Team. Schreib doch einfach einen Punkt auf, wo du dir noch einfach ein erweckteres Leben wünschst. Sei es im Gebet oder in der Ehe oder einfach ein Ort, wo du sagst, Gott, ich wünsche noch mehr die Begeisterung, die Leidenschaft, das Feuer von dich. Wenn es dich packt, kannst du zwei oder drei Sachen aufschreiben. Aber nimm doch jetzt die Zeit und schreib auf das schöne Papier oder auf den Karton oder drauf einen Punkt auf, wo du sagst, da wünsche ich mir einfach noch ein erwecktes Leben mit Gott. Du kannst gerne einfach noch weiterschreiben oder auch die Heiler fertig ausfüllen. Ich möchte einfach noch das, was du aufgeschrieben hast, noch wie bestätigen mit dem Gebet. Und komm, wir stehen doch noch zusammen auf. Und möchte ich euch wirklich segnen. Und Vater im Himmel, ich möchte jede Besucherin, jeden Besucher hier oder auch im Livestream segnen. Und ich bitte, dass du den Punkt, den wir aufgeschrieben hast, wo wir uns einfach noch ein erweckteres Leben wünschen, dass das passieren darf. Jesus, es ist so einfach, einen Spruch zu generieren für eine Kirche. Es ist so einfach, ein Motto zu haben. Aber das mit Kraft zu füllen, das kannst nur du. Unsere Netze sind leer, aber deine Netze sind 153 Fische. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du das füllst, dass du jetzt die Netze füllst, die wir dir anlegen. Wir haben nicht etwas gelernt von dieser Hingabe von Petrus. Wo er Jesus sieht, nicht anders kann, als einfach ins Wasser reingumpen und schwimmt. Nicht einmal mehr kann warten, bis sein Schiff ankommt. Einfach nur noch Jesus sieht und sich Jesus hingibt. Und Jesus, wir haben so vieles nicht im Griff in unserem Leben, so viele Umstände. Aber was wir können, ist unser Leben dir zur Verfügung stellen. Die Welt wird noch sehen, hat jemand von diesen Gottesmännern in diesem Buch gesagt, in den Büchern. Was Gott wird können machen mit einem Menschen, der sich ihm voll und ganz zur Verfügung stellt. Und Vater, wir möchten so Menschen sein, die sich dir zur Verfügung stellt, die es zulassen, dass du der DJ bist. Die das zulassen, dass du an uns schaffst, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, wie es der Reto predigt hat vor zwei Wochen, wenn einmal etwas abgeschnitten werden muss. Aber natürlich auch dort, wo etwas wachsen und etwas blühen. Und so möchten wir diese Serie wirklich beenden mit einer Aussage, mit einem Statement: Jesus, ich gebe mir dir. Ich gebe mich dir ganz ein. Und du darfst einfach am Platz, wo du bist, sag es doch leislich oder wenn du willst, auch laut: Jesus, ich gebe mich dir ganz ein. Amen.